Es klingt hier vorne. Es gibt ja Lieder, wo man denkt, Mensch, ist schade, dass es nicht mehr Strophen hat. Und gelegentlich gibt es auch Lieder, wo man denkt, es ist schade, dass so viele Strophen sind. Aber das gehört zur ersten Kategorie. So, wollen wir noch danken. Vater, ich danke dir für diesen Tag, für diesen sonnigen Tag. Soll heiß werden, aber die Sonne in unserem Herzen, das hat die richtige Temperatur und wir wollen dich bitten für diese Temperatur. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du die Gemeinschaft, die wir haben, miteinander wirklich füllst durch deinen Heiligen Geist, dass unsere Herzen sich öffnen können und dass dadurch auch Befreiungen und Gemeinsamkeiten stattfinden dürfen. Herr, wir bitten dich in dieser Weise, dass du hineinwirken möchtest. Auch diese Stunde, wo wir jetzt dein Wort hören, wollen wir dir hinlegen und dich bitten, Herr, dass du in unsere Herzen hineinsprichst. Wir segnen auch unseren lieben Bruder. Wir freuen uns, dass er hier ist und bitten dich einfach, Herr, gib ihm einfach ins Herz hinein, was jetzt wichtig ist. Amen.
Amen.
Muss ich noch den Text lesen? Oder wolltest du noch ein Lied? Ja. Noch ein Lied?
Also. Ich dachte, dass wir noch ein zweites Lied singen. Bei einer Singfreizeit ist es ja wirklich angebracht. Und das singen wir nun auch in Erinnerung an einen sehr bekannten Evangelisten und Übersetzer von vielen Liedern, Ernst Gebhardt, der ein Jubiläum hat in diesem Jahr. Das Lied 314, welch ein Freund ist unser Jesus. Ernst Gebhardt, wer war er denn? Viele werden ihn kennen, viele auch nicht. Ernst Gebhardt war also der richtige Sängervater von Schwaben. Er ist am 9. Juni 1899, also gerade vor 100 Jahren, darum möchte ich sehr an ihn erinnern, verstorben, und zwar in Ludwigsburg. Er war Reiseprediger, er war ein geistesmächtiger Verkündiger, er konnte gut singen, dichten und komponieren. Und er hat sehr viele Lieder aus dem Englischen übersetzt. Zum Beispiel auch eben, welch ein Freund ist unser Jesus. Ein sehr schönes Lied. Eine kleine Story, man möge mir das entschuldigen, aber sie ist so nett. Die habe ich direkt gehört von einem Amerikaner oder Engländer. Da war also eine große Versammlung beieinander, wohl noch größer. Und dann hat der Prediger eine Stunde gepredigt, zwei Stunden gepredigt. Und dann hub er an, den nächsten Teil anzusetzen. Und dann hat er gesagt, ich glaube, wir sind doch etwas müde, wir wollen hier mal aufhören. Und spontan hat die Gemeinde angefangen zu singen, welch ein Freund ist unser Jesus. Ist das nicht herrlich? Ja, so dürfen wir es auch ab und zu mal machen, gell? Ja, also dieser Mann hat ja viele, viele Lieder übersetzt. Wer weiß von Ihnen irgendeines seiner Lieder, das gehören zu dem Grundrepertoire aller evangelikalen Heilslieder, die Lieder, die er übersetzt hat und getextet hat. Also das natürlich. Und dann zum Beispiel, kommt, stimmet alle jubelnd ein, Gott hat uns lieb. Und noch viele andere. Sie können ja mal, wenn Sie Langeweile haben, da hineinschauen und alle die Lieder zusammentragen, die wir dem Ernst Gebhardt verdanken. Es war ein wirklicher begnadigter Evangeliumsänger. Nun das Lied.
Yeah.
So, ich darf jetzt noch die Bibelverse lesen, mit denen wir es heute Morgen zu tun haben. Kolosserbrief. Kolosserbrief, Kapitel 3, 15 bis 17. Da heißt es: Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.
Dankeschön. Zur Vorstellung von gestern möchte ich noch ergänzend hinzufügen. Ich habe es nämlich beim anschließenden Gespräch gemerkt, dass es notwendig ist, dass wir in Korntal wohnen. Korntal bei Stuttgart. Und von meiner Frau habe ich schon gesagt, es ist eine Schweizerin von Bern. Und wir haben noch zwei Söhne. Der eine, der wohnt in den USA, hat dort eine kleine Firma angefangen. Und der andere wohnt in Eglosheim bei Ludwigsburg. Ich habe noch einige Enkel. Und das dritte Enkelkind ist jetzt im Anmarsch. Da freuen wir uns sehr darauf. Beziehungsweise das vierte wohl dann. Vor mir liegt etwas Interessantes. Ein altes Dokument. Es ist das Programm für die 546. Bibelrüstzeit. Wann war die? Vom 30. Juni bis 7. Juli 1900. Das war die erste Bibel- und Singefreizeit, die wir hier durchgeführt haben, in den letzten Jahren. Wann war das? 1988. Das bedeutet, dass wir nun heute die 12. Bibel- und Singefreizeit haben. Da möchte ich doch sehr daran erinnern. Das ist ja schon auch ein kleiner Einschnitt und ein kleines Jubiläum. Wir haben nun inzwischen die 694. Bibel- und Singefreizeit oder Rüstzeit. Das heißt, etwa 150 Freizeiten liegen dazwischen, zwischen der damaligen und der heutigen. Damals hatten wir das Thema: Lehret und ermutigt euch durch Lieder. Und ich frage, ist jemand unter uns, der damals bei dieser ersten Freizeit auch schon dabei war?
Also ich weiß es nicht genau, es kann sein, dass
ja,
ich da war.
Ja, schön, ja. Ja, aha, ja, ist dabei, aha, schön, freut mich, ja, ah ja. Ja, schön. Doch einige, ja. Das Unterthema, über das wir uns damals in der ersten Stunde, und das ist so interessant, darum erwähne ich es nochmal, war: Singt das Lied der Lieder. Es war eine ganz gesegnete Freizeit, nicht zuletzt durch den Dienst von Pastor Kurt Schäfer. Er hat Psalm 121 ausgelegt, unvergesslich. Und wir haben auch erinnert an den Text des Liedes von Manfred Siebald: Hört, hört ihr nicht die Lieder um euch her? Und dieser Text ist heute noch aktueller als damals. Hört, ihre Worte rauschen wie ein Meer. Lieder kommen, Lieder gehen. Von dem Liedertreiben wird nur eines bleiben. Singt das Lied der Lieder von dem Herrn der Herren. Gebt ihm eure schönsten Melodien. Singt es immer wieder. Spielt es ihm zu Ehren. Gebt das Beste, das ihr habt. Und das ist auch heute sehr wichtig, dass wir immer wieder die Lieder des Herrn singen. Denn alle anderen Lieder, die vergehen. Das ist wie Laub im Wind. Das hat keinen Bestand. Damals haben wir auch eine kleine Meinungsumfrage durchgeführt. Und die Frage Nummer 1 lautete damals, das heißt nicht damals, das war etwas später, ja, ein paar Jahre später. Mit welchen Erwartungen sind Sie gekommen? Und ich habe hier noch ein paar Antworten. Zum Beispiel vertiefende Verkündigung, Impulse auf dem Weg Jesus nach, Gemeinschaft mit Menschen in der Nachfolge, gemeinsames Einstimmen in Lob und Dank zur Ehre des Herrn. Und eine Antwort anderer Art, Vertiefung in Gottes Wort, Gemeinschaft erfahren, auftanken für den Alltag. Und so waren die Wünsche damals. Sie haben dieses Jahr auch wieder die Gelegenheit, mal deutlich zu machen, mit welchen Erwartungen Sie hierher gekommen sind. Wir haben hier einen Zettel, da gleich neben dem Fragekasten liegen die Zettel und ich wäre froh, wenn möglichst alle so einen Zettel mitnehmen könnten und vielleicht bis Montag oder Dienstag, wenn es geht, ihn auszufüllen. Da steht also, mit welchen Erwartungen sind Sie gekommen? Das ist uns sehr wichtig. Welche Liederwünsche haben Sie, dass wir die auch berücksichtigen? Und haben Sie Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge? Das ist natürlich ein Vorschlag, das ist nicht obligatorisch, aber ich möchte dazu Mut machen. Das Thema in diesem Jahr steht ja hier und da vorne. Singt ihm, spielt ihm, und dann besprechet alle seine Wunder, erzählt von allen seinen Wundern. Ich habe diese Version von einer hebräischen Übersetzung genommen, von Naftali ben Sinai. Eine ganz interessante Übersetzung. Singt ihm, spielt ihm, besprechet alle seine Wunder. Das sind drei Befehle, drei Anregungen, die wir aufnehmen wollen für unsere Freizeit. Sie sind genau zugeschnitten für die nun letzte Singefreizeit in diesem Jahrhundert, ja in diesem Jahrtausend. Wie viele Tage sind es noch?
Knapp 900.
168 Tage. Und dann schreiben wir den 1.1.2000. Und dann kommt vielleicht der große Computerkrach, man weiß es nicht. Wir hoffen es nicht so sehr. Dann kommt das neue Jahrtausend, das mit ganz großen Hoffnungen und mit großen Ängsten verknüpft ist. Was erwarten Sie nun vom nächsten Jahrtausend? Es wäre nun eine interessante Gesprächsrunde. Ich will das jetzt nicht verwirklichen, aber wir können uns ja mal darüber Gedanken machen. Ich vermute, dass wir tatsächlich irgendwie doch an einer Zeitenwende stehen. Dabei wollen wir überhaupt nicht so sehr auf den Kalender starren, auf die Neuner und auf die Nullen, sondern wir wollen auf den Kalender Gottes schauen, auf den kleinen Zeiger Gottes, nämlich auf Israel. Ich vermute auch, dass sich die Dinge in nächster Zeit sehr stark verändern werden. Nicht nur unsere Haarfarbe hat sich ja stark verändert bei vielen seit der ersten Singefreizeit damals, 1988. Nicht nur die Zahl der Jahresringe, auch nicht nur die Zahl der Haare, die ja gezählt ist. Ich vermute, dass sich unsere große Hoffnung doch irgendwann einmal, vielleicht bälder als wir denken, erfüllen wird. Wahrscheinlich sehr bald. Wohl im nächsten Jahrtausend, vielleicht auch noch in diesem, wer weiß es. Wie dem auch sei, eines scheint mir sehr sicher zu sein, dass wir einer Zeit entgegengehen, in der unser Thema sehr, sehr aktuell ist. Singt ihm, spielt ihm und dann besprecht alle seine Wunder, erzählt seine Wunder. Woher weiß ich das? Nicht zuletzt aus unserem heutigen Text. Das Wort vorher aus Kolosser war eigentlich nur eine Überschrift aus dem Neuen Testament, ein Kommentar. Unser Text steht da 1. Chroniker Kapitel 16. Und ich freue mich, dass viele ihre Bibel mitgenommen haben. Dieses Lied, das dort uns wiedergegeben ist, 1. Chroniker 16, Davids Danklied, ist da ein Loblied par excellence. Eine Zusammenfassung des ganzen israelitischen Gesangbuchs der 150 Psalmen. So wie viele Psalmen von David prophetische Bedeutung haben, So auch dieses Loblied hat prophetische Bedeutung. Ich könnte diesen Psalm nennen, den Psalm der Psalmen. Das ist wirklich ein Psalm. Wir können auch sagen, es ist das Hohelied Davids. Wenn wir zum Beispiel Vers 33 lesen, also 1. Chroniker 16, Vers 33. Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt zu richten die Erde. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und sprecht, hilf uns Gott, unser Heiland, und sammle uns und errette uns von den Heiden, dass wir deinen heiligen Namen preisen und dir Lob sagen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Tja, das sind doch prophetische Aussagen. Auch besonders dieser Satz, er kommt zu richten die Erde. Er tut es. Wir sind Zeugen seines Tuns. Dieser Psalm ist natürlich auch ein echter Missionspsalm. In Vers 9 lesen wir, er redet von allen seinen Wundern. Das heißt Mission. Vers 24 und so weiter. Immer wieder dieser missionarische Gedanke. Singet dem Herrn alle Lande, verkündiget täglich sein Heil. Und so weiter. Damit weist David weit über seine Zeit hinaus in unsere Zeit. Gott tut ja gewaltige Dinge. Das, was David damals angesprochen hat, besungen hat, das geschieht in einem unglaublichen weltweiten Radius heute. Gott tut Großes. Wir werden am Donnerstagabend einen hochinteressanten Vortrag hier hören, oder wohl im großen Saal, von Brüdern aus der Karmelmission. Dr. Fathel Sheikh aus Südindien kommt. Da kommt auch der Bruder Bassam aus der Westbank, also ist Palästinenser, ein Zeuge Jesu in Palästina. Und andere kommt von Nigeria. Dort werden wir hören, wie große Dinge heute Gott im Islam tut, wie Menschen dort zum Glauben kommen. Ich möchte erinnern an die kirchengeschichtlich größte Erweckung aller Zeiten in China, die jetzt gerade läuft. Ich habe da neue Berichte. Es ist unglaublich, welche Wunder Gott heute in China tut. Und in diesem Psalm, neben diesem prophetischen Aspekt und neben diesem missionarischen Aufruf, finden wir auch das Wort an Israel, Vers 35. Sammle uns und errette uns von den Heiden. Und das hat sich doch auch erfüllt in den letzten 50 Jahren. Das Volk Gottes wurde versammelt und wird errettet von den Nationen. Der Abschnitt, den wir vor Augen haben, kann ja auch verglichen werden. Ich habe mich recht hineingekniet und je länger ich damit gearbeitet habe, je mehr begeistert war ich von diesem Psalm. Er kann verglichen werden mit dem letzten Buch der Bibel, mit der Offenbarung. Dort wird er geschildert in der Offenbarung, wie nach schweren Gerichtsepochen das größte Fest aller Zeiten und das größte Konzert aller Zeiten veranstaltet wird. Was war der Anlass für dieses letzte Konzert? Der Anlass ist das größte Fest, nämlich die Hochzeit des Lammes, Offenbarung 19. Nun, auch in unserem Abschnitt ist im Mittelpunkt ein großes Fest. Vielleicht eine gewisse Vorausschattung des Hochzeitsfestes des Lammes, Offenbarung 19. Wir haben darum allen Grund, unser Freizeitthema nicht nur theoretisch anzusprechen, sondern es zu praktizieren. Singt ihm, spielt ihm, erzählt von seinen Wundern. Ehe wir nun dieses Lob- und Danklied noch etwas genauer betrachten, möchte ich noch einmal vorschlagen, dass wir ein Lob- und Danklied anstimmen, denn es heißt ja, singt ihm. Und ich schlage vor, Nummer 68, O hätt ich 1000 Zungen nur, im grünen Liederbuch, Nummer 68. Es wäre ganz prima, wenn wir es mehrstimmig, 2, 3, 4-stimmig singen können. Vielleicht mal nicht zu schnell, weil für manche ist es vielleicht doch nicht so ganz bekannt. O, hätte ich 1000 Zungen nur zu rühmen, Jesu Tat. Geht, bitte. Du das nicht.
Ich habe also nichts verändert. Das stelle ich nicht. Natürlich, weil das ist nicht. Maschine ist tot.
Jetzt. Sie lebt.
Hat einer heimlich gedrückt vor.
Na, wir fangen gleich an.
O, hätte ich 1000 Zungen nur zu rühmen, Jesu Tat, zu rühmen, Jesu Tat und seine göttliche Natur, die Siege an die Siege seiner Nacht, die Siege.
Wie das bei uns tönt. Nun kommen wir eigentlich schnell doch endlich zum Text. Ich lese mal einige Verse nach Luther und dann lese ich einen Teil nach dieser erwähnten Übersetzung Naphtali Tursinai. Das ist eine ganz interessante hebräische Übersetzung oder in deutscher Sprache, aber direkt nach dem Hebräischen vom Alten Testament. Aber zunächst einmal hören wir Luther. 1. Chronika 16. Und als sie die Lade Gottes hineinbrachten, setzte man sie in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte, und opferte Brandopfer und Dankopfer vor Gott. Und als David die Brandopfer und Dankopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn und teilte aus an jedermann in Israel, an Männer und Frauen, ein Brot, ein Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen. Und er bestellte einige Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, dass sie priesen, dankten und lobten den Herrn, den Gott Israels, nämlich Asaf als Vorsteher, Secharia als Zweiten, Jaasiel, Shemiramot, Jehiel, Matit Edom, Matit Ja, Eliab, Benaja, Obed Edom und Jeiel mit Psaltern und Harfen. Asaf aber mit hellen Zimbeln. Die Priester Benaja und Jahaziel aber allezeit mit Trompeten zu blasen vor der Lade des Bundes Gottes. Nun kommt dieses wunderbare Danklied. Zu der Zeit ließ David zum ersten Mal dem Herrn danken durch Asaf und seine Brüder. Wir beachten zum ersten Mal, da beginnt etwas ganz Neues. Nun lese ich weiter nach dieser erwähnten Übersetzung von Naphtali zur Sinai. Dem Ewigen huldigt, rufet seinen Namen, verkündet bei den Völkern seine Taten, singt ihm, spielt ihm, besprechet alle seine Wunder. Das ist eben dieses Thema. Berühmt euch seines heiligen Namens, der Herze freue sich. Wir müssen uns an diese Übersetzung gewöhnen. Der Herze freue sich, die den Ewigen suchen. Oder der Herze freue sich, die den Ewigen suchen. Strebt nach dem Ewigen und seiner Macht, sucht stets sein Antlitz, denkt seiner Wunder, die er tat, der wahr Beweise sein, Rechtssprüche seines Mundes, Israels Same seines Knechtes, Jakobs Söhne, ihm erwählte. Ich überspringe nun etwas und mache weiter mit Vers 23. Dem Ewigen singet alle Erde, von Tag zu Tag verkündet seine Hilfe, erzählt bei den Völkern seine Herrlichkeit, bei allen Nationen seine Wunder, das Groß der Ewige und hoch gerühmt, er furchtbar über alle Götter, denn alle Völker Götter sind nur Nichtse. Der Ewige aber schuf die Himmel, Erhabenheit und Glanz sind vor ihm, Macht ist und Fröhlichkeit an seiner Stätte. Dem Ewigen gebt ihr Völkersippen, dem Ewigen gebt Ehre und Macht. Und Vers 34 noch. Dem Ewigen huldigt, dass er gütig, dass er ewig wehret seine Liebe und spricht, O hilf uns, unserer Hilfe Gott, und sammle uns und rett uns aus den Völkern, zu hulden deinem heiligen Namen, uns deines Ruhmes zu berühmen. Gepriesen sei der ewige Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sprach Amen und Preis dem Ewigen. Eine sehr kräftige, sehr aufschlussreiche Sprache, direkt nach dem Hebräischen versucht zu übertragen. Ich möchte nun zu diesem Text versuchen, drei Linien zu ziehen. Erstens. Es geht da um ein großes Fest. Es ist das Fest der Heimholung der Bundeslade. Wir müssen immer vor Augen haben, wenn wir das Geschehen besprechen, überlegen, die Bundeslade ist das Zentrum. Warum das so ist, werden wir gleich merken. Es geht immer um die Bundeslade. Also nun, erstens, die Vorbereitung für das Fest. Zweitens, der Mittelpunkt dieses großen Festes. Und drittens, welche Rolle spielt die Musik, das Singen und Spielen bei diesem großen Fest? Und wir wollen die großen diese große, können wir sagen, es ist eine große Lob- und Dankkantate des Musikers David näher analysieren. Und wir fragen uns, wer sind die Sänger? Was singen sie? Aus welchen Noten? In welchem Verlag wurden sie gedruckt? Das ist nur ein Beispiel. Drittens, was erfahren wir über die Instrumente und Instrumentalisten? Das ist sehr interessant. Und schließlich, wer war der Kapellmeister, der Dirigent? Das erste ist also die Vorbereitung für dieses große Fest. Der Veranstalter, das ist gar keine Frage, der große König David. Er war wohl ein Vorläufer auf Jesus Christus, der größte König Israels. Hinter David lagen ganz schwierige Zeiten. Um den Zusammenhang, und das ist eben wichtig, dass wir den auch verstehen, genauer zu begreifen, möchte ich einige Stationen beleuchten. Stationen der Vorbereitung für das große Fest. Nach langen Verfolgungen durch Saul, den ungehorsamen König, lesen wir in Kapitel 11, wie David zum König in Hebron, zum König der Juden, gesalbt wurde. Noch nicht über alle Stämme, aber zunächst mal. Und schließlich konnte er auch Jerusalem erobern nach schweren Kämpfen. Das ist Hebräer 11, Vers 3 und 9. Im 13. Kapitel wird uns dann berichtet, wie David den großen Wunsch hatte, die Bundeslade wieder nach Jerusalem zu holen. Und wenn wir nun hier auch die Bundeslade erwähnen, dann kommen wir zum zentralen Thema unseres Festes, die Bundeslade. Und dann lesen wir in Kapitel 13, 3 und so weiter, was da alles geschah in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel Vers 3. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr. Das war also das Wort des Davids. Und dann in Vers 6. Und David zog hin mit ganz Israel nach Baala, das ist Kirjat Jearim, das in Juda liegt, um von da heraufzubringen die Lade Gottes. Und Vers 7. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs fahren. Usa aber und sein Bruder lenkten den Wagen. Die Lade Gottes, die Bundeslade, war ja sehr lange im Exil gewesen. Es war Gottes Demütigung, Gericht über Israel, dass er zuließ, dass die Philister, die Todfeinde des Volkes, die Lade erobern konnte. Ichabod stand damals über dem ganzen Geschehen. Ichabod heißt, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Das war das entsetzlichste Erlebnis, das sie haben konnten. Aber die Philister, die ja diese Lade, das Nationalheiligtum der Israel erobert hatten, hatten damit kein Glück. Sie wurden von Gottes Hand schwer geschlagen. Das lesen wir in 1. Samuel 5. Und schließlich, nach all den Gerichten, die die Philister traf, blieb ihnen nichts anderes übrig, als das Heiligtum Israels wieder zurückzusenden. Das lesen wir in 1. Samuel 6. Und nach weiteren Gerichten, Kapitel 6, 19 zum Beispiel, fand dann endlich die Bundeslade einen Wohnplatz an der Nordgrenze des Landes Juda, 14,5 Kilometer weg von Jerusalem. Und nun lesen wir 1. Samuel 7, Vers 2. Dass sie 20 Jahre dort war. Ja, ich brauche es jetzt nicht vorlesen. 20 Jahre lang war die Bundeslade dort an der Nordgrenze in Kirjat Jearim. Nun erfahren wir allerdings in den anderen Kapiteln dort in 1. Chronika, dass der erste Versuch, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen, von David ein Fehlschlag war. Wir lesen, das müssen wir nun doch tun, also 1. Chronika 14, 9 bis folgende. Entschuldigung, das stimmt jetzt. 16, ja. Ja, es war nun bekannt, es war ein Fehlschlag. Sie haben also nicht das erreicht, was sie wollten, denn Der USA hat sich vergriffen. Er hat ja versucht, mit eigenen Kräften die Bundeslade zu stützen. Und er wurde mit dem Tode bestraft. Er hat Gottes Heiligkeit angetastet. In Kapitel 15 lesen wir, dass David einen neuen Anlauf machte, denn es war ihm eben doch ein großes Anliegen, die Bundeslade wieder in die Hauptstadt zu bringen. Und es gelang ihm also nun doch. Hochinteressant. Wir sehen nun in Kapitel 16, nachdem nun die Bundeslade auf dem Wege war, welche großen Anstrengungen David gemacht hat, um dieses Ereignis würdig zu feiern. Es ist voller Hinweise, was wir nun lesen, auf die Musikpraxis Davids. Doch nun gab es ein Eklat, einen echten Skandal. Vers 29. Als nun die Lade des Bundes des Herrn in die Stadt Davids kam, sah Michael, die Tochter Sauls, zum Fenster hinaus, und als sie den König David tanzen und spielen sah, verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Das ist also Kapitel 15, Vers 29. Ja. Die Michael, die tanzte aus der Reihe. Was regte denn die Michal, die Frau des Davids, so fürchterlich auf? Was hatte denn David Verächtliches getan? Das wollen wir doch nochmal 2 Samuel 20 aufschlagen. Da wird es auch beschrieben, etwas genauer beschrieben. Samuel 6, Vers 20. Als aber David heimkam, seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, heraus, ihm entgegen und sprach: Wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner Männer entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen. David aber sprach zu Michael: Michal, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor deinem ganzen Haus, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Was hat denn der David gemacht? Er hat seine königliche Würde aufs Spiel gesetzt, geradezu verraten in den Augen der Michal. Hier wird etwas ganz Interessantes offenbar. Der andere Geist von Saul wird hier offenkundig. Warum wurde Saul verworfen und warum hier seine Tochter, die Michal? Was für einen Geist hatte denn der Saul? Einen überheblichen Geist, ein Geist des Hochmuts. Die Bibel aber sagt, was nichts ist in der Welt, das hat Gott erwählt. 1. Korinther 1, Vers 28. Was nichts ist in der Welt, was unedel ist, was verachtet ist, das hat Gott erwählt und nicht das Große. Der David, der wehrt sich nicht gegen diese Demütigung. Er regt sich nicht auf über die Michal, sondern er sagt, ich will noch geringer werden. Hier sehen wir eine ganz entscheidend wichtige Grundlinie für alles Loben. Ich betone es darum am Anfang so stark, weil wir haben ja eine Grundvoraussetzung für alles Gottgefällige, Gottgemäße musizieren und spielen und anbeten. Für alles musizieren und singen, das Gott gefällt und das bei ihm ankommt. Das ist nämlich die Herzensdemut. David war von Herzen demütig. Darum gefiel Gott sein Tun, sein Singen und sein Musizieren. Er war nicht fehlerfrei, er hat große, schlimme Sünden begangen, aber er war von Herzen demütig. Ich will noch geringer werden als jetzt. Und wenn wir diesen Maßstab an unser Singen legen, dann wird manches etwas anders, als seither es war. Wenn wir diesen Maßstab an viele Musikanten unserer Tage, an viele Künstler legen und uns fragen, was wollen sie? Wollen sie berühmt werden mit der Musik, gehört werden, beachtet werden oder noch geringer werden? Für Michal war es eine schreckliche Demütigung, dass sie kein Kind hatte. Das war also der Vorspann zu diesem großen Fest. Große Versuche, die Lade Davids zu bekommen, Demütigung und ein Ja Davids zur Demütigung. Und nun, um diesen Rahmen noch etwas zu vervollständigen, wollen wir kurz das Geschehen nach dem großen Fest ein wenig beleuchten. In Kapitel 17 lesen wir, also 1. Chroniker 17. Wir müssen da immer ein bisschen hin und her blättern zwischen Samuel und Chroniker. Dort lesen wir in Kapitel 17, dass dem David durch Nathan, dem großen Propheten, der Bau des Tempels, hat er vorgehabt, zu seiner Zeit verwehrt wurde. Dafür aber erhielt er die Verheißung auf das ewige Königreich, auf den ewigen Thron, den sein großer Nachkomme Jesus Christus, der Sohn Davids, einst erhalten würde. Hier haben wir den eigentlichen höchsten Punkt der großen Prophetie aus 1. Chroniker 16. Und wir hören ja diese Verheißung: Wenn aber deine Tage um sind, dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich dir einen Nachkommen, einen deiner Söhne erwecken, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll mir ein Haus bauen und ich will seinen Thron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Hier sehen wir also direkte Verbindung auf die Prophezeiung auf Jesu kommen. Jesus ist der versprochene Sohn Davids, der große Christus. Und so sehen wir, dass wir in Kapitel 15, 16 und 17 in 1. Chroniker eine große dreiteilige Kantate haben. Besser gesagt, eine große Doxologie. Wir haben hier eine wunderbare Zusammenfassung der ganzen Anbetung, ähnlich wie im Psalm 145 bis Psalm 150 und schließlich in Offenbarung 4 und 5. Immer wieder geht es um die Anbetung des Allerhöchsten, um seine Ehre. Singt ihm, spielt ihm. Wir können dieses Thema ja verschieden betonen. Singt ihm, spielt ihm und das betonen. Wir können es aber auch so betonen. Singt ihm, spielt ihm. Ihm, und das scheint mir doch sehr wichtig zu sein, dass wir das beachten, singt ihm, besprecht alle seine Wunder. Ich habe hier einige Gedanken über das Loben und Preisen von Watchman Nee. Er sagt nach Hebräer 13, 15, dort lesen wir ja, so lass uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer bringen. Das Lob Gottes ist die Zielscheibe Satans. Watchman Nee, der große chinesische Mann Gottes, einer der größten Männer unseres Jahrhunderts, der ungefähr 20 Jahre in kommunistischer Gefangenschaft war. Er sagt, das Lob Gottes ist die Zielscheibe Satans. Ich sage nicht, dass er nicht auch gegen das Beten ist. Du brauchst nur einmal damit anzufangen und schon wird er aktiv. Aber noch mehr greift er das Loben der Gotteskinder an. Er würde am liebsten alles dran setzen, um Gott daran zu hindern, auch nur einen einzigen Lobpreis zu empfangen. Denn wenn Gebet oft Kampf ist, so bedeutet Lobpreisen Sieg. Sobald Satan es hört, flieht er. Ich habe diese Entdeckung während der ersten beiden Jahre meines Glaubenslebens gemacht und seither nicht aufgehört, mich über den Herzensfrieden zu freuen, den sie mir gebracht hat. Lasst uns jedoch nicht den Fehler machen und Preisen mit Fröhlichkeit gleichzusetzen. Interessanter Ausspruch von Watchmani. Lasst uns nicht den Fehler machen, Preisen mit Fröhlichkeit gleichzusetzen. Schau in die Bibel, sagt er. Viele der schönsten Lieder darin, an denen wir uns erfreuen, sind in schwerer Zeit zum Lobe Gottes entstanden. Gott bewertet das Loben nicht bloß anhand der Überschwänglichkeit, denn seinem Wesen nach ist Loben ein Opfer. Wir sollen Gottes Namen ja nicht nur preisen, wenn wir auf der Bergeshöhe stehen und das verheißene Land schauen, wir müssen auch lernen, Glaubenslieder zu singen, wenn wir durch dunkle Täler gehen. Das ist dann in Wahrheit Lobpreis. Ja, wir haben vielleicht noch ein paar wenige Minuten Zeit. Wir haben von den großen Vorbereitungen gesprochen, also diese Versuche, die Bundeslade wieder zurückzuholen. Und nun geht es ja um die Einweihung. Ein großes Fest. Kürzlich hatten wir auch ein ganz großes Fest im Henser Verlag. Ich bin ja immer noch ein wenig tätig im Henser Verlag. Da war das 80. Jubiläum des Henser Verlags gefeiert und auch gleichzeitig die Einweihung des neuen Verlagsgebäudes in Holzgerlingen. Wenn Sie Zeit haben, besuchen Sie uns mal, ein wunderbares neues Verlagsgebäude. Und da war nun ein großer Bahnhof beieinander. Der Ministerpräsident Erwin Teufel war da und Avi Primor war da, seine Exzellenz, der Botschafter aus Israel. Und natürlich sehr viel Musik. Helmut Rilling konnte nicht fehlen, der große Freund des Hauses, und er war mit der Gechinger Kantorei da. Und nach vielen schönen Reden, nach dem Motto Preisen mit viel schönen Reden ihrer Länder, Wert und Zahl und so weiter, kam dann die Kantate. Und zwar die Kantate zum Johannistag. Freu dich, erlöste Schar, freu dich in Sions Hütten. Dein Gedeihen hat jetzt und einen rechten, festen Grund, dich mit Wohl zu überschütten. Dann wurde also diese Kantate zuerst mal besprochen von Helmut Rilling, höchst interessant analysiert, und dann wurde sie als Ganzes vorgetragen. Und schließlich sagte Helmut Rilling, als wir dachten, ja, jetzt kann man dann endlich mal zum Essen, ich entlasse sie jetzt mitnichten, da haben wir doch neue Handschriften entdeckt. Man sucht ja immer wieder nach neuen Handschriften, und da haben wir also eine neue Handschrift entdeckt, und da müssen wir jetzt mal ein paar Takte spielen. Da bricht dann die Handschrift plötzlich ab und dann hat er angefangen zu musizieren. Alle haben das alles ganz todernst aufgenommen. Freu dich, erlöste Hänsler-Schar. Und dann hat er also eine Parodie da vorgetragen. Einen ganz neuen Text auf den Hänsler Verlag. Nun, das war alles sehr schön und nett und so weiter, aber überall war doch der Glanz vorherrschend und der Ruhm von dieser gewaltigen Musik von Bach und so weiter und so weiter. Dort bei David, jetzt gehe ich wieder zurück zu David, war es ein klein wenig anders. Da war nicht im Mittelpunkt ein großes neues Verlagsgebäude und nicht die großen Taten des Verlages. Friedrich Hensler hat ja den höchsten Orden bei dieser Gelegenheit vom Staat Israel bekommen. Nur einer vor ihm, der Axel Springer, hat diesen Orden bekommen. Nun Friedrich Hensler als zweiter Mann, deutscher Mann, nämlich Freund Jerusalems. Unter großem Applaus hat er diesen Orden bekommen. Er muss allerdings extra nach Jerusalem dann fliegen, um den Orden entgegenzunehmen. Ja, dort dieser Mittelpunkt. Hier bei David etwas ganz anderes. Ein kleines Kästchen, der Mittelpunkt. 110 cm lang, dieses Kästchen. 70 cm breit und 70 cm hoch. Das war alles. Aus billigem Holz angefertigt, aus billigem Akazienholz. Doch allerdings total mit Gold überzogen und der Deckel dieses Kästchen aus reinem Gold. Und an beiden Seiten dieses Kästchen war ein Cherub. Und was war der Inhalt dieses Kästchens, also Zentrum dieses Riesenfestes in Jerusalem, der Inhalt, waren zwei einfache steinerne Tafeln, beschriftet. Und wer weiß, was auf diesen Tafeln drauf stand? Die 10 Gebote, ja. Diese Lade war absolut der heiligste Gegenstand im ganzen gottesdienstlichen Leben Israels. Und wir haben hier in unserem Text interessanterweise 4 verschiedene Namen für diese Lade. Und diese Namen drücken ja die Vielschichtigkeit der Bedeutung eines Gegenstandes oder eines Menschen aus. Auch so. Erstens, sie wird Lade Gottes genannt. Zweitens, sie wird Lade des Herrn genannt, nach Torsion. Drittens, Vers 6, Lade des Bundes wird sie auch genannt, Bundeslade Gottes. Und viertens, Lade des Bundes des Herrn, Bundeslade des Ewigen. Und wir haben noch weitere Namen in der Bibel, zum Beispiel Lade mit dem Gesetz. Alle diese Namen deuten hin auf die immense Bedeutung dieses kleinen, einfachen Kästchens. Was war nun eigentlich der Sinn dieser Lade, dieses Kästchens? Worin lag die Bedeutung? Das war ja der Inhalt des Festes, der Sinn dieses Festes. Wir müssen schnell zum Ursprung gehen, ganz kurz. Als Mose das Volk aus Ägypten holte, da schloss er ja einen Bund mit den Volk Israel, den Bund vom Berg Sinai. Und er gab ihnen die 10 Gebote und darauf ordnete er an, dass sie ein Heiligtum machen sollten, nämlich die Stiftshütte. Viele Kapitel des 2. Buches Mose beschäftigen mit dem Bau des Heiligtums. Und was ist der Sinn dieses zentralen Heiligtums? Ich darf mal aufschlagen. 2. Samuel 25. Vers 21 und Vers 22. 2. Samuel 25, 21 und 22. Und du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. 2. Mose. Ich sage, habe ich das nicht deutlich gesagt? Dann bitte ich um Entschuldigung. Dachte jetzt gesagt. Gut, dass Sie mir das gleich sagen. 2. Mose. Müssen wir ganz weit zurückblättern. Also noch einmal. 2. Mose 25, Vers 21. Und du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort, das ist jetzt der entscheidende Vers. Dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Dort will ich dir begegnen. Dort ist der Gnadenthron. Dort ist also die zentrale Stelle der Begegnung des heiligen Gottes mit dem sündigen Menschen. Darum ist diese Bundeslade so ungeheuer wichtig. Und so kommen wir hier direkt in den neuen Bund nach Römer 3, das möchte ich jetzt nicht lesen, Römer 3, 25, aber zum Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Und damit wollen wir dann für heute mal abbrechen. Wir fahren ja dann weiter. Hier sind wir also nun im neuen Bund. Hebräer 4, Vers 16. Der Gnadenthron ist es, der uns interessiert. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Das ist nun die neutestamentliche Perspektive der Bundeslade. Zum Thron der Gnade. damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich fasse zusammen. Bundeslade war das Zentrum dieses großen Festes und um dieses Fest rangen sich alle die Lobgesänge und alle die Musik und alles, was da gemacht wurde, aufgeboten wurde. Diese Bundeslade war der Ort der Begegnung mit Gott. Dort offenbarte Gott sich. Dort war die Gegenwart unmittelbar nahe. Dort ging einmal im Jahr der große hohe Priester hin, um das Volk zu versöhnen. Dort wurde die Gnade frei. Und so meine ich, sollen wir immer von dieser Perspektive aus und von diesem Punkt aus unser Loben und Singen betrachten. Das nicht lösen von Gottes Gnade. Unser Loben, unser Musizieren, unser Singen hat nur dann einen Sinn, wenn es ein Ausgangspunkt ist von diesem Gnadenthron, von der Versöhnung, die Gott geschaffen hat durch das Blut Jesu. Wir werden weiteres davon hören und ich denke, wir beten jetzt und singen da noch ein Lied. Du heiliger Gott, wir beten dich an und danken dir, dass du dich uns geoffenbart hast, dass du es wolltest, dass Menschen mit dir Kontakt haben. Und nur wo dieser Kontakt, diese Beziehung mit dir neu hergestellt ist, sie wurde ja zerstört durch die Sünde, wiederhergestellt ist, nur dort können wir wirklich dich loben und preisen und dir spielen und deine Wunder erzählen und auch erfahren. Wir danken dir herzlich, dass du uns dein Wort öffnest. Alles, was uns noch nicht ganz klar ist, wolltest du uns doch neu auch klar machen durch deinen Geist und uns zu Menschen der Anbetung machen, zu solchen Menschen, die wissen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert. Und welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Amen.